Wir sagen im Cliff Diving, wir sagen immer aus Spaß, der Mike Tyson wartet unter Wasser. Everything you want is on the other side of fear.
Heute haben wir einen Profisportler hinters Mikrofon geholt, der Tag für Tag an seine Grenzen geht, um das Beste aus sich herauszuholen. In diesem Gespräch geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen, sondern vor allem darum, wie man den Siegeswillen, die Disziplin und die Motivation, die im Sport entscheidend sind, auch im alltäglichen Leben anwenden kann. Und damit herzlich willkommen beim Podcast. Wir sprechen regelmäßig über die Themen Finanzen, Wirtschaft und Motivation. In jeder Folge erwarten euch spannende Gespräche mit inspirierenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft oder dem Leistungssport. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folgen mehr zu verpassen. Und jetzt lass dich inspirieren und sei gespannt auf praktische Tipps aus der Welt des Leistungssports. Ich darf heute Alan Kohl begrüßen. Herzlich willkommen, Alan, im Podcast.
Hallo.
Du bist bzw. du warst Profi-Cliffdiver auch für Red Bull. Für jeden, der dich nicht kennt, wenn man deinen Namen auf Google eingibt und dann auf die Videos klickt, sieht man ja wirklich fantastische Sprünge aus hohen Höhen. Sag mal, welche Gedanken gehen dir da in der Sekunde durch den Kopf, bevor du aus 27 Metern Höhe in die Tiefe springst?
Du probierst deine Gedanken so gut wie möglich zu leiten, also dass du genau das denkst, was du denken sollst. Also welche Schritte muss ich in meinem Sprung durchgehen, auf was für Keypoints muss ich achten im Sprung. Aber da kommen natürlich immer wieder so andere Gedanken, die sich reindrängen. So, was ist, wenn du irgendwas falsch machst in der Luft, was ist, wenn? Und die Gedanken musst du wirklich ganz gezielt verdrängen und einfach an deinen Ablauf denken.
Und welche Emotionen verspürst du dann, wenn du quasi dann im Wasser aufkommst und dann den Tauchern famos abdeutest, quasi alles in Ordnung? Was geht dann in dir vor?
Wenn du natürlich weißt, das war ein guter Sprung, ist das einfach pure Zufriedenheit, weil du einfach weißt, deine Arbeit in den letzten Wochen, Monaten hat sie gelohnt. Du konntest gut mit der Nervosität umgehen und das hat einfach alles geklappt. Und im Wettkampf ist das natürlich dann ein sehr, sehr geiles Gefühl, weil du einfach weißt, okay, das wird dir helfen, eine gute Platzierung zu machen.
Wie lange trainiert man so auf einen Wettkampf eigentlich hin?
Wie lange trainiert man auf einen Wettkampf hin? Also man braucht eine Basis als Wasserspringer, die mindestens 10 Jahre sind, also dass man wirklich 10 Jahre Wasserspringen auf einem relativ hohen Niveau macht, dass man eine sehr, sehr gute Grundtechnik hat und dann braucht man wahrscheinlich einfach nochmal 4-5 Jahre in Höhenerfahrung, dass man einfach mit diesem Fallprozess in der Luft umgehen lernt, weil es ist wirklich so von 10 Meter oder bis, wir sagen immer so bis 3 Meter bist du relativ schwerelos in der Luft, ab 10 Meter fängt das Fallen an, das heißt, es ist wirklich, du kommst aus deinem Sprung raus, hast schon 10 Meter hinter dir, hast noch 17 Meter vor dir und du denkst, ja, das ist ja ewig viel Platz, aber im Endeffekt ist es weniger wie eine Sekunde. Das ist wie wenn du durch ein Fotoapparat schaust und einmal am Zoom-Ring drehst, das geht so unglaublich schnell und du musst einfach lernen, diese Höhe, diese Zeit einzuschätzen, weil sonst können wirklich sehr, sehr fatale Fehler in der Luft passieren.
Das heißt, wenn man jetzt von 27 Meter runterspringt, gibt es so verschiedene Zonen, keine Ahnung, von 27 bis 15 Restmeter macht man seine Performance und ab 15 Meter bis 0 konzentriert man sich auf das Eintauchen.
Genau, ich merke, du bist eh schon sehr, sehr gut informiert. Das stimmt wirklich so. In den ersten 10, mittlerweile würde ich sagen, also früher waren es eher so auf den ersten 8, 9 Meter, mittlerweile sind es auf den ersten 14 Metern, passiert extrem viel Action. Das sind so die Hauptmanöver, also wenn man sagt, man macht ein Vierfach-Salto, passieren die ersten 3,5 Salto auf den ersten 15 Metern und auf den letzten 10 Meter, 12 Meter, dann passiert nur noch dieser Salto mit einer halben Schraube, den fast jeder Springer macht, dass man einfach das Wasser sieht und einfach den Eintauchpunkt oder den Eintauchwinkel einfach perfekt timen kann.
Wie ich mir so die Videos angeschaut habe, ist mir immer aufgefallen, da wird immer mit einem Wasserstrahl ins Wasser gespritzt. Hat das einen bestimmten Grund, dass ihr besser abschätzen könnt, wie hoch das ist? Oder?
Genau, das ist eben nach diesen ersten 10, 12 Meter, da kommen wir schon mit ungefähr 50 km/h Fallgeschwindigkeit raus und dann musst du augenblicklich wissen, wie viel Zeit dir noch bleibt. Wenn du die da halt verschätzt, dann verschätzt die um 1-2 Meter und das macht halt im Eintauchwinkel schon mal einen riesen Unterschied, was natürlich erstens die Verletzungsgefahr enorm steigert und das zweite ist natürlich, ist es halt auch blöd, wenn die verschätzt, weil du halt deinen Sprung dann auf gut Glück timest.
Jetzt mal kurz innehalten und zurück zum Start. Du schreibst auf deiner Website, dass du bereits mit 7 Jahren mit dem Wasserspringen begonnen hast.
Genau.
Ab welchem Zeitpunkt hast du denn gemerkt, dass das Springen mehr ist als nur ein Hobby?
Schon relativ früh. Also ich war als Kind immer so der sehr, sehr nervöse. Heutzutage hätten wir wahrscheinlich eine Diagnose für sowas. Und das Wasserspringen hat mir mal Ruhe gegeben, nicht, aber es hat mir eine gewisse Aufgabe im Leben gegeben, weil in der Schule, habe ich 95% der Zeit die Vögel angeschaut draußen, was halt nicht immer von Vorteil war. Aber ich habe halt einfach gemerkt, im Wasserspringen, da konnte ich genau das machen, was ich wollte. Ich war halt ich und ich war eins mit meinem Sprung und das hat mir extrem geistig gefordert, was mir halt einfach von der ersten Sekunde an so gefesselt hat. Und ich habe, glaube ich, mit 10 Jahren habe ich schon 3-mal die Woche trainiert, mit 12 habe ich schon 5-mal die Woche trainiert. Einfach nicht, weil ich muss, sondern einfach, weil ich wollte.
Also das war deine Passion, die du da für dich gefunden hast und so dieses klare Ziel vor Augen.
Es war wirklich einfach der Prozess Wasserspringen, der mir gefallen hat. Ich hatte das als Jugendlicher, war ich nicht sehr wettkampforientiert, habe nicht so viele Wettkämpfe mitgemacht. Und dann mit 17, 18 kam dann immer mehr so diese, ich kann eigentlich mehr bei Wettkämpfen starten und da richtig ein bisschen dabei sein halt und eventuell sogar was reißen. Und dann ist es dann richtig ernst geworden, dann habe ich das Training mit 18 oder 19, habe ich es dann auf 7, 8 Mal die Woche hochgeschraubt und dann war 3 Jahre in der Sportfördergruppe beim Militär in Luxemburg, dann ja, war das Trainingspensum auf einmal 20 Einheiten die Woche und es war mein Job damals, das war eine sehr, sehr coole Zeit, sehr, sehr intensive Zeit und da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe halt doch wirklich sehr viel Potenzial.
Da braucht man aber auch ein gewisses Umfeld, das mitspielt, weil du hast angesprochen, in der Schule hast du eher die Vögel beobachtet, anstatt beim Stoff mitzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem in der Jugend auch fürs Umfeld, für die Familie, für Freunde ein bisschen eine Herausforderung ein bisschen ist, wenn es sich der eigene Sohn vielleicht dazu entscheidet, in den Leistungssport zu gehen. Da braucht man auch sicher viel Unterstützung von Trainer vielleicht und von Sponsoren, oder? Du hast das Militär,
genau, ja,
Militärakademie, angesprochen.
Genau, also als Kind muss ich immer sagen, meine Eltern haben mich immer extrem viel unterstützt. Mein Vater war selber sehr fanatischer Sportler und die haben mich eigentlich sehr, sehr gut unterstützt und ich glaube, mein Vater hat schon ein bisschen gespürt, okay, Schule ist nicht so seine Welt. Lass ihm halt einfach im Sport sein Leben machen. Und das hat super funktioniert. Mein Trainer hat mich auch immer sehr, sehr viel unterstützt, obwohl ich wahrscheinlich immer ein sehr, sehr nerviger Quälgeist war im Training. Und dann nachher war ich dann eben gut genug, um in diese Sportfördergruppe vom Militär. Das ist quasi, in Österreich gibt es das auch, das ist das Bundesheer oder Heeressport. Das Sportarten, wo man kein Geld verdienen kann oder wo Profisport finanziell sehr begrenzt ist. Sagen Sie, unterstützen das einfach mit finanziellen Mitteln also vom Staat her und da kann man halt einfach seinen Sport so gut wie möglich ausführen.
Wie war das damals vielleicht schon mit so anfallenden Kosten, Reisekosten und auch finanzielle Gedanken, die dir da durch den Kopf gegangen sind?
Ich muss sagen, diese Sportfördergruppe hat mich sehr, sehr gut unterstützt, weil er auch von den Reisekosten, von den Wettkämpfen ein gewisses Budget im Jahr hatte. Und alles, was darüber hinausgefallen ist, habe ich privat finanziert, was aber relativ überschaubar war von der Summe, weil es war damals mein Leben. Ich war 26 Wochenenden im Jahr war ich weg auf Wettkämpfen, also quasi fast die Hälfte oder genau die Hälfte. Es war mein Leben, es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte keine eigene Wohnung, ich habe damals noch bei meinen Eltern gelebt. Von daher war es für mich einfach eine geile Zeit.
Das hört sich richtig cool an quasi, also wenn man die Leidenschaft einfach schon so früh ausleben kann und einfach jeden Tag das machen kann, was einem Spaß macht. Kannst du uns vielleicht, du bist ja dann noch, warst bei Red Bull, Red Bull Sportler oder gesponsert von Red Bull, ist das richtig?
Also ich war nur Athlet, der bei Red Bull Wettkämpfen mitgemacht hat, nicht das klassische Red Bull Athlet. Okay. Da gibt es eine Unterscheidung, es gibt halt wirklich die ein Cappy anhaben mit Red Bull drauf, so wie der Marcel Hirscher mittlerweile oder ja all die großen Skifahrer. Und es gibt Athleten, die von Red Bull unterstützt werden und bei den Events mitmachen. Das heißt, mir wurden halt einfach nur bezahlt bei den Events, wo wir für Red Bull springen.
Das heißt zum Beispiel eben wie auch 2011, wo du in Frankreich gesprungen bist bei der Red Bull Cliff Diving World Series. Genau. Und auch sogar den 3. Platz gemacht hast.
Ja.
Eine deiner besten Sprünge oder deiner besten Leistungen in der...
Ich würde sagen, also mein bestes Resultat auf jeden Fall, wahrscheinlich nicht mein schwerster Wettkampf oder meine schwersten Sprünge, die ich damals gezeigt habe. Es waren damals die Bedingungen unglaublich schwer. Wir hatten 60 km/h Wind oder es war wirklich, die Bedingungen waren unglaublich schwer und viele Springer haben nachgegeben, aufgegeben und ich habe sehr schwer gepokert im Wettkampf. Ich habe gesagt, okay, das war wirklich, die Regeln damals haben gesagt, es liegt an uns Springern, ob wir überhaupt springen wollen, weil über 50 km/h Wind ist es unsere Entscheidung. Wir waren sehr einstimmig und wollten alle springen. Wir wollten den Zuschauern eine Show bieten. Ich war einer der Letzten, die gesprungen sind im Wettkampf und ich hatte die Resultate sehr, sehr gut im Kopf, wo ich stehe. Ich wusste, ich stehe nach dem zweiten Sprung, stand ich immer noch auf dem dritten Platz. Und ich wusste, dass der Mann, der am vierten Platz war, der hat eine relativ schwache Leistung gemacht, der hat sich vom Wind ein bisschen ablenken lassen und habe gedacht, ja, jetzt brauche ich einfach nur ein bisschen mehr wie der, dann bin ich am Treppchen. Und das war mir wirklich schon dem Tag, was mir auch fast zu heikel, einen schweren Sprung zu machen. Ja, habe gepokert und es hat funktioniert.
Du hast auch, also es gibt ein tolles Video auf YouTube, wo du sagst, du wolltest zuerst einen Backflip machen, hast dann aber die Konditionen gesehen und dann so, nein, auf keinen Fall, ich gehe mit einem leichten Sprung ran.
Genau, ja.
Kannst du uns vielleicht ein bisschen in das Cliffdiving einführen, weil du hast gesagt, du warst schon auf dem dritten Platz, springt man da öfter?
Wir machen, also mittlerweile macht man 4 Sprünge im Wettkampf, damals waren es nur 3 und jeder Sprung quasi zählt, also wir haben einen gewissen Schwierigkeitsgrad bei jedem Sprung, je nachdem wie komplex das Manöver in der Luft ist und die Jury gibt uns einfach eine Benotung rein auf die Qualität der Ausführung, das heißt, das ist eine Note von 0 bis 10. 10 ist, du hast den Sprung nach der Techniklinie perfekt ausgeführt. 0 ist, ja, du bist wahrscheinlich nicht mit den Füßen zuerst gelandet. Also du hast einen sehr, sehr groben Fehler in der Luft gemacht.
Das heißt, wenn jetzt nur nach der Qualität der Ausführung beurteilt wird, ist es dann eigentlich wurscht, ob man jetzt mit einem Backflip startet oder einem Frontflip grundsätzlich?
Theoretisch schon, aber es wird ja nachher, werden diese Punkte von den Jurys, werden ja mit dem Schwierigkeitsgrad verrechnet. Das heißt, es ist schon zu einem gewissen Grad, musst du eine gewisse Schwierigkeit springen, also eine gewisse Anzahl an Flips, an Bewegungen musst du schon machen, damit du nur ansatzweise eine Chance hast, mitzuhalten. Aber man kann eigentlich sagen, Qualität ist Quantität immer überwertig. Also immer bessere Qualität wie einen komplexen Sprung, den du nicht gut ausführst.
Jetzt gibt's ja auch dieses wunderschöne Video von damals auf YouTube. Man sieht quasi, wie du oben stehst. Das war jetzt vor deutlich über 12 Jahren. Und eben dann den Sprung durchführst, ins Wasser eintauchst. Also für jeden, der das mal, große Empfehlung, einfach mal Red Bull Cliff Diving World Series 2011 eingeben. Und da mal anschauen, wie die Leute auf der Seite mitfiebern.
Ich glaube, La Rochelle hat auch den Rekord mit fast 80.000 Zuschauern. Das ist schon atemberaubend für dich selber als Springer. Also du stehst da oben und der Moderator sagt, hey, bitte, wenn der Springer sie breit macht, wenn er an die Kante tritt, ruhig sein, nicht mehr reden, nicht mehr schreien. Und du hebst die Arme, wenn in dem Moment kriegst du es nicht mit, weil du so konzentriert bist. Und da kommst du aus dem Wasser raus und denkst dir, okay, wir haben jetzt 80.000 Leute zugeschaut und ich habe keinen Mucks gehört. Die waren alle wirklich ruhig, wenn ich da stand und mein Ding gemacht habe. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also das kriegst schon Gänsehaut.
Was kommt in deinen Kopf, wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit?
Es war schon eine sehr emotionale Zeit, sehr, sehr cool, weil du halt extrem viel unterwegs warst. Wir waren wirklich mit der Organisation von Red Bull, die Springer. Wir waren ja eine Gruppe von 20, 25 Leuten, die sie alle 2 Wochen irgendwo getroffen haben. Es war wie eine kleine Familie. Das war schon eine richtig, richtig geile Zeit.
Wie stark ist dann das oder Leistungsgedanke? Man möchte dann der Beste sein immer?
Der ist natürlich schon dabei. Im Wettkampf ist es dann eher so, ja, du machst dein Ding, du bist, wie soll ich sagen, du musst dich mit dem Gedanken abfinden, du bist zu einem gewissen Grad vorbereitet und du kannst nur das machen, was du jetzt kannst. Du kannst nicht darüber hinausgehen, du kannst aber auch nicht beeinflussen, dass die Konkurrenz schlecht abspringt. Also mach du einfach dein Ding, so gut wie du es kannst. Und das, ja, das ist ein Gedanke, mit dem man sich mit der Zeit abfinden muss. Und wenn man diesen Gedanken aber findet, dann findet man auch viel mehr einfach den Spaß im Machen.
Wie, ich kann mir vorstellen, dass bei, wenn Unfälle passieren, du hast gesagt, das ist wie eine kleine Familie, wenn man jetzt an vielleicht schlechtere Tage denkt, wo man vielleicht seine Freunde sieht, wie sie einen Sprung machen, nicht ganz korrekt landen und dann einen Unfall erleiden. Was passiert da mit euch?
Das ist nicht einfach, weil 2008 kam ja das erste Mal La Rochelle und im Wettkampf, im Finalsprung ist er vor mir abgestürzt und das war ein guter Freund, den er seit über 20 Jahren kannte und das war wirklich so, wow. Und das war für mich aber meine erste Saison wirklich im richtigen Profibusiness. Das war so, und da kam aber der Sportdirektor damals auf mich zu, hat eine Minute auf mich eingeredet und hat genau die richtigen Worte gefunden. krass gesagt, Show must go on, aber übertrieben, du bist da, um dein Ding zu machen. Wenn er einen Fehler macht, du kannst nichts dafür. Und egal, was passiert, wir haben Profitaucher da, die innerhalb von 5 Sekunden aus dem Wasser ziehen. Also es wird, egal was passiert, es wird immer nach dir geschaut, dass es dir so gut wie möglich geht.
Wie oft passieren so Unfälle bei Trainings oder in Wettkämpfen?
Die Statistik, mittlerweile wissen wir, dass jeder 250. Sprung ein Sprung ist, wo die Rettungstaucher eingreifen müssen. Also das ist relativ wenig. Das ist ungefähr jeder zweite Wettkampf wird einer mit der Rettung, also quasi nur, wo die Rettungstaucher ihn zum Boot bringen müssen. Das heißt dann nicht, dass er medizinische Versorgung braucht. Das heißt nur, dass er Unterstützung braucht. Also ist es nicht sehr viel. Ich hatte in meinem Leben ein einziges Mal, dass die Rettungstaucher mir raushelfen mussten. Bin nachher aber selber rausgeschwommen, also selber rausgeklettert aus dem Wasser. Das Ziel wäre, dass es bei dir als Athleten nie passiert, weil ein grober Unfall kann dafür sorgen, dass deine Karriere im Springen vorbei ist.
War dieser eine Fehler bei dir damals dein größter Rückschlag, den du überwinden musstest in deiner Karriere?
Nein, das war wirklich nur ein Fehlsprung. Da waren wir im Oman, da war es extrem heiß, über 40 Grad und ich war ein bisschen unkonzentriert und bin relativ flach mit dem Oberkörper, also wirklich fast 90 Grad. Und das ist halt, wir sagen im Cliff Diving, wir sagen immer aus Spaß, der Mike Tyson wartet unter Wasser immer. Das ist wirklich so einen richtigen guten Uppercut und du denkst dir so, uff, das brennt aber richtig. Und ich bin halt nur hochgekommen, als Reflex habe ich nach dem Taucher gegriffen und ihr Prozedere ist dann direkt, okay, direkt auf den Stretcher, direkt raus mit dir und ich so, na, es geht gut, ich habe wirklich nur einfach jemanden gebraucht, der mir kurz anhält. Aber ich hatte vor 12 Jahren oder 10 Jahren, weiß nicht mehr genau, hat den Fehlsprung in Italien, eine Woche später bei einem anderen Event hatte noch einen Fehlsprung, also da bin ich zweimal drüber gelandet, nennen wir das, also einfach so ein bisschen überdreht und bin quasi so leicht am Rücken gelandet. Das ist dann so ein ganz klassischer Whiplash, nennen wir das, so wie bei einem Auffahrunfall, so richtig der Kopf geht richtig fest in den Nacken und da hat den leichten Bandscheibenvorfall davon. Das war mein schwerster Fail im Cliff Diving,
ja. Das sind ja unglaubliche Kräfte, die da einwirken müssen. Ich habe in einem Video gehört, dass ein Sprung aus 27 Meter vom Aufprall her 9-mal so stark ist wie vom 10 Meter Brett.
Kann ich unterschreiben. Das ist wirklich so, ja.
Wahnsinn. Wie schaffst du es dann quasi nach solchen schlechteren Phasen, sage ich jetzt einmal, nach Unfällen, dich zu motivieren und weiterzumachen?
Natürlich stellt sich jeder Athlet wahrscheinlich nach dem Wettkampf mindestens einmal die Frage, okay, war es das jetzt oder mache ich weiter? In der Regel ist die Frage sehr schnell beantwortet und sagt, natürlich mache ich weiter. Man geht wieder langsam zum Training ran, macht wieder das, was man kann, probiert sein Selbstbewusstsein wieder Schritt für Schritt aufzubauen und bringt seine Komfortzone wieder immer weiter voran, dass du sagst, hey, schau, wo bin ich jetzt, wo will ich hin? Und also ich bin da sehr, sehr akribisch auch im Planen und ich schreibe mir da wirklich einen wochenmäßigen Plan, okay, ich habe jetzt 6 Monate Zeit, wieder im Wettkampf zu starten. Das heißt, ich muss in der Woche da sein, da. Und dann ist es wirklich, probiere das Schritt für Schritt durchzugehen und dann habe ich auch sehr, sehr konstantes Feedback, bin ich jetzt auf Plan oder bin ich noch nicht weit genug, muss ich Gas geben oder stehe ich gut da? Und so klappt es dann eigentlich ganz gut. Wenn du dann wieder auf 27 stehst, das erste Mal machst du erstmal so einen Sprung, wo du sagst, okay, das ist so ein Safety-Sprung, egal was passiert, ich komme immer runter. Ja. Und dann tastest du langsam wieder ran mit deinen Sprüngen und sagst, okay, jetzt müssen wir langsam wieder härtere Sprünge auspacken, wo ich sage, ich stehe schon oben und ich bin nervöser. Ja, aber das klappt meistens in der Regel eh. Also du machst die ersten 2, 3 Sprünge und beim Eintauchen denkst du, okay, ich weiß noch, wie es funktioniert. Gut. Also es ist schon eine sehr, sehr emotionale, intensive Zeit mit dieser riesigen Angst davor, die du kontrollieren musst und nachher einfach so, okay, passt, du kannst ihn auf deinen Körper verlassen, er macht nur das Richtige.
Hast du eigentlich Höhenangst? Darf man Höhenangst haben als Springer?
Also über Beton auf 30 Meter Höhe fühle ich mich nicht wohl. Sobald eine Pfütze Wasser da ist, denke ich mir, ja, kriege ich schon hin.
Jeder Sportler, glaube ich, ist sich bewusst, dass so Höchstleistungen, die zu großen Erfolgen führen oder die Zeit der großen Erfolge, eher auf ein paar Jahre konzentriert. Ab welchem Zeitpunkt in deiner Karriere hast du dir dann verstärkt Gedanken über deine berufliche Zukunft, also die Zeit danach, gemacht?
Es gibt bei Red Bull oder bei der Red Bull Cliff Diving World Series gibt es zwei große Unterschiede. Es gibt die Series Diver, das heißt, das sind die Athleten, die die ganze Serie mitspringen, die sie übers ganze Jahr qualifizieren. Und dann gibt es Wildcards, die halt quasi wirklich nur je nach regelmäßigen Resultaten dann wieder eingeladen werden. Und 2013 habe ich den Cut für die World Series nicht mehr geschafft, also dass sie kein Series Diver mehr war. Das war so die erste Klatsche ins Gesicht, wo ich sage, okay, passt. Ich werde doch nicht ewig von Cliffdiving leben. Ich hatte eine Berufsausbildung, mit der ich auf keinen Fall weiterarbeiten wollte. Zur Info, ich war gelernter Justizvollzugsbeamter und habe entschieden, das will ich nie wieder in meinem Leben machen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht mein Ding. Und habe dann ein paar Jobs gemacht, war von Snowboardlehrer, Bademeister, habe so ein paar Sachen einfach probiert und habe gemerkt, okay, ich will irgendwie etwas mehr und bin durch einen Freund in den Trainer-Business reingerutscht, obwohl ich immer gesagt habe, ich werde niemals Trainer. Und habe aber gemerkt, das hat mir relativ erfüllt. Also wirklich merken, wie Kinder oder Leute in deinem Kurs wachsen, besser werden. Das hat mich schon sehr, sehr froh gemacht, immer so Leuten zu helfen. Und dann bin ich immer mehr da reingerutscht und mit der Zeit habe ich mich immer mehr da reingekniet. Und dann, wo mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist, wo mein Sohn 2017 geboren wurde, hat man meine Frau so den Gedanken gepflanzt in mein Gehirn, du weißt schon, du wirst nicht mehr ewig springen. Es hat wahrscheinlich schon ein paar Jahre gedauert, bis dieser Gedanke in meinem Kopf ein bisschen gereift ist, aber so 2020, so wo Corona kam, 2021 haben wir das Kreuzband gerissen und die Achillessehne. Ich war 39 damals, da wusste ich, okay, passt, das wird jetzt dann langsam ein Ende nehmen. Ich weiß, ich werde einfach die Zeit fürs Training nicht mehr aufbringen können. Dann wurde auch mein zweiter Sohn geboren und ich habe gemerkt, okay, der Fokus wandelt langsam vom Cliffdiving immer mehr zum Beruflichen.
Wie hast du dich dann beruflich weiterentwickelt?
Ich habe Trainerausbildung gemacht, ich habe so einen staatlichen Trainer gemacht, ich habe den sportwissenschaftlichen Berater gemacht und also quasi den Personal Trainer nur noch ein bisschen weiter und ich habe halt sehr viele Fortbildungen gemacht, mir selber sehr, sehr viel eingelesen in das Thema und das hat mir immer sehr, sehr getaugt und mir ja, habe mich immer mehr in das Thema reingekniet.
Du hast ein bisschen weiter hinten angesprochen einmal, dass quasi der Cliffdiving-Sport ein Sport ist, wo man jetzt nichts verdient wie zum Beispiel Profifußballer. Welche Gedanken hattest du in Bezug auf deine finanzielle Zukunft? Hat dich das auch ein bisschen verunsichert in der Zeit damals?
Damals nicht so wirklich. Damals war wirklich jeden Euro, den ich verdient habe, also wo meine Kinder noch nicht auf der Welt waren, war es wirklich so, entweder ich lebe einfach damit oder investiere das in meinen Sport, weil ich weiterkommen will. Also das war wirklich absolut keine Option. Also natürlich war schon das Ziel, immer ein bisschen Geld damit zu verdienen, aber es war irgendwie mit dem Cliffdiving, also wenn man auf Google eingibt, was verdient ein Red Bull Cliffdiver, die Antwort ist definitiv mehr wie falsch. Ja, also steht irgendwas von 37.000 Euro pro Event. Ich wünsche mir, es wäre so viel, aber es ist ein Bruchteil davon. Also von daher, es war damals, hat Geld noch nie so die wichtige Rolle gespielt. Das ist weg, erst wo meine Kinder dann auf die Welt gekommen sind, ist dieser Gedanken viel, viel wichtiger geworden.
Perfekt, dann würde ich sagen, reden wir jetzt kurz über Geld.
Gerne.
Eine neue Kategorie in unserem Podcast und da interessiert mich jetzt mal vor allem, mit welchen Glaubenssätzen zum Thema Geld bist du denn aufgewachsen?
Also mein Vater hat schon sehr, sehr früh den Gedankensatz, schau, dass du in irgendetwas investierst, weil er selber ein paar Immobilien, also so kleine Wohnungen einfach hat zum Vermieten, hat schon sehr, sehr früh gesagt, hey, schau, dass du dein Geld irgendwo gescheit anlegst. Das hat er schon sehr, sehr früh in mir gepflanzt. Aber in meiner Cliffdiving-Karriere war einfach kein Platz für den Gedanken. Das merke ich.
Da war quasi wichtiger, in sich selbst zu investieren, in seinen Sport zu investieren, um besser zu werden.
Genau, ja, das war damals einfach Priorität.
Haben sich quasi auch die Glaubenssätze von deinem, die du mitbekommen hast, in deiner Zeit irgendwann einmal geändert?
Auf jeden Fall, also damals im Sport war der Sport und die Investition in mir selber das Wichtigste. Ich habe sehr viel Geld für Reisen ausgegeben zum Trainieren. Mittlerweile, also Immos sind immer noch sehr interessant, aber es gibt da natürlich andere Anlageklassen.
Du hast, wie du aufgehört hast, eben oder wie du dich dem Profisport abgewandt hast und quasi deine eigene Akademie, deine Trainerausbildung forciert hast. Gab es damals Zeiten, wo du gesagt hast, okay, mit dem Geld, das wird jetzt knapp oder das belastet mich?
Auf jeden Fall. Ich habe mich damals entschieden, also das war zwar noch in meiner Profikarriere, weil ich war ja Also ich war bis so 2019, würde ich sagen, war ich Semi-Profi-Cliff-Diver, also von 2014 bis 2019. Da habe ich 4 Monate im Jahr Cliff-Diving gemacht, die anderen 8 Monate habe ich ganz normal gearbeitet und nebenbei trainiert. 2014 habe ich mich offiziell selbstständig gemeldet beim Finanzamt. In meinem ersten Monat habe ich 3-stellig verdient. Das war so, uff, okay. Also es gab aber sehr, sehr harte Zeiten, ja, von daher.
Du hast angesprochen, dass du auch selbst investierst. Mhm. Wie ist denn heute deine Anlagestrategie bei der Geldanlage?
Relativ flexibel. Ich bin ein bisschen in ein paar ETFs bin investiert. Im Moment, weil die Zeiten sehr gut sind, bin ich sehr stark in Kryptos investiert. Und das nächste Ziel, wenn das einmal auch noch Immobilien in irgendeiner Form dazukommen.
Du folgst uns ja auch jetzt schon seit mehreren Jahren auf Instagram unter Finanzen verstehen _. Kannst du dich noch erinnern, was damals der Beweggrund war, uns zu folgen? Oder vor allem welches Thema du dich abgeholt hat?
Also ich weiß, dass damals natürlich, das war glaube ich seit 2020 so eine Corona-Zeit war das. Da habe ich mir damals halt in Corona-Zeit hat jeder Trainer viel Zeit gehabt, habe mir sehr viele YouTube-Videos von Finfluencern reingezogen und habe gemerkt, okay, ich bin jetzt da in verschiedene Richtungen gezogen worden von gewissen Leuten, die mir nicht gefallen hat, und habe einfach ein bisschen bessere Quellen gesucht. Und da wart ihr einfach dabei, weil ich gesagt habe, das ist eine gute Quelle, die nicht irgendwie ihr eigenes Produkt oder ihren eigenen Willen irgendwie durchdrücken wollen.
Glaubst du, dass du das, was du als Sportler gelernt hast über Zielsetzungen, Motivation und Co., dich zu einem besseren Anleger an der Börse macht?
Ich habe wahrscheinlich so mit Einzeltitel meine Erfahrung gemacht, so wie die meisten Anleger an der Börse. Was ich mittlerweile vielleicht durch den Sport komplett abgelegt habe, ich habe eine gewisse Planung, die probiere durchzuziehen, und ich bin auch sehr, sehr emotionslos, auch wenn es mal nicht gut läuft. Also wenn dann mal auf meinem Depot minus wie viel Prozent und minus wie viel Euro steht, dann ist mir das relativ wurscht. Dann denke ich, ja passt, das ist halt eine gewisse Phase, genauso wie es im Sport halt einmal schlecht läuft, muss man das halt sehr, sehr emotionslos sehen und sagen, passt, ist halt so.
Also quasi kann man sagen, wenn man jetzt die angesprochenen Assetklassen von dir sieht, dass du dich als langfristiger Investor identifizierst.
Absolut. Ich habe am Anfang eher gedacht, ich würde wahrscheinlich eher so ein bisschen, Daytrading nicht, aber schon eher so hin und her ein bisschen kaufen, verkaufen. Aber ich merke einfach, es interessiert mich zwar extrem das Thema, aber mir fehlt einfach die Zeit, mir wirklich da reinzusetzen. Und dann ist mir das einfach ein Tick zu gefährlich, dass ich sage, ich baller da jetzt x-tausend Euro rein und habe nachher meine Hausaufgaben nicht gemacht, der Kurs stürzt ab und ich habe das Geld verloren. Also dann bin ich lieber ein bisschen breiter in einem ETF investiert und sag, Performance ist vielleicht nicht ganz so gut, aber dafür stehe ich relativ safe da.
Und ist das Geld, das du veranlagst, für deine Altersvorsorge gedacht oder hast du da andere Pläne?
Definitiv. Also Altersvorsorge und nachher natürlich, dass es meinen Kindern besser geht wie mir, will ich jetzt nicht sagen, aber dass sie nachher weniger Sorgen haben wie ich. Ja, dass es ihnen so gut geht wie möglich.
Legst du auch für deine Kinder schon vielleicht auf einem separaten Depot an?
Nein, ist noch in mein Depot integriert, aber irgendwann werden sie es ja dann erben.
Sprechen wir jetzt über die inspirierenden letzten Worte. Da müssen wir unbedingt noch einen anderen Namen für diese Kategorie finden. Hast du eine Idee?
So auf die Spontane fällt mir nichts ein.
Basierend auf deinen Erfahrungen und deinem Werdegang, gibt es eine einfache, aber tiefgreifende Lebensweisheit, die du mit unseren Zuhörern teilen möchtest? Vielleicht etwas, das dir persönlich geholfen hat und das uns allen nachhaltig im Gedächtnis bleiben sollte?
Ich werde ein bisschen ausholen, wenn ich darf, und dauert es vielleicht 2-3 Minuten länger. Aber wenn man wirklich den Prozess, also ich habe einmal ein Buch gelesen über Motivation, da stand drin, everything you want is on the other side of fear. Und dieser Satz könnte nicht richtiger sein, der könnte nicht wahrer sein, weil deine Angst blockiert dich, deine Angst sorgt dafür, dass sie irgendeine Entschuldigung findet, wieso du das gerade nicht brauchst. Ja, ich will keinen Ferrari, ich will nicht anlegen, weil ich habe Angst, Geld zu verlieren, ich will nicht von 30 Metern springen, was weiß ich, weil. Weil, wenn wir eine Motivation wollen, brauchen wir drei Voraussetzungen, die für unseren Geist passen müssen. Ich brauche eine gewisse Sozialkompetenz. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Umfeld null Unterstützung habe zu diesem Thema, Finanzen, Extremsport, was weiß ich, dann wird es mir sehr, sehr schwer fallen, auf lange Zeit auf on track zu bleiben. Das zweite ist Eigenkompetenz. Natürlich, wenn ich dir jetzt auf 30 Meter stelle, ist deine Eigenkompetenz 0,0. Dann sagt der Körper auch, hey, stopp. Aber man kann irgendwo anfangen. Man kann irgendwo sich YouTube-Videos anschauen. Man kann eure Videos anschauen, wo man über Finanzen aufgeklärt wird, wie man anlegt, auf was man aufpassen sollte. Und dann steigt deine Eigenkompetenz. Genauso kann ich es im Training machen. Ich kann anfangen, mich regelmäßiger zu bewegen in diese Richtung. Dann werde ich da drin besser. Und das dritte ist das Mitspracherecht, dass ich einfach spüre, dass ich die Sache ein bisschen unter Kontrolle habe. Und das kann ich einfach machen, indem ich mich oft mit diesem Thema abgebe. Und genauso ist es mit jedem Thema, mit Extremsport, mit Finanzen, mit alles. Umso mehr mir reintauche, umso mehr spüre ich, okay, passt, vielleicht habe ich doch das Gefühl, ich weiß, was ich tue. Und dann werde ich da immer besser und ich habe immer mehr Bock drauf. Und so, ja, und dann ist bei mir das Letzte, was ich halt immer mache, jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester hocke ich mich hin und mache wirklich so einen Jahresplan für nächstes Jahr, was so meine Ziele sind, wie ich die Schritt für Schritt erreiche. Also es klingt sehr banal, aber es ist wirklich so. Und natürlich probiere ich das auch terminlich zu fixieren, dass ich sage, okay, passt, Ende Februar will ich das, Ende März will ich das, diese Fortbildung will ich dann und dann besuchen und so weiter.
Allen, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wo kann man das machen?
Einfach auf alankohl.at.
Perfekt, wir verlinken dich dann oder beziehungsweise deine Websites in den Shownotes und unter dem Video. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir uns heute hier in Telfs in Tirol treffen haben können.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und ja, freue mich, wenn wir beim nächsten Community-Event in Innsbruck vielleicht uns dann wieder über den Weg laufen.
Ja, sehr gerne, ja.